SWR Aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
Hohe Nachfrage, knappes Angebot. Laut Lehrbuch ist das der Nährboden für steigende Preise. Das erleben wir zumindest seit Monaten beim Thema Energie, seit die Gaslieferungen aus Russland erst gedrosselt und dann komplett eingestellt wurden, schießen die Preise durch die Decke. Ersatz ist teuer, zumal einige Lieferstaaten die Notsituation ausnutzen und Mondpreise verlangen, beklagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Dr. Frank Umbach, Experte für Energiesicherheit und Forschungsleiter am Institut Cassis der Universität Bonn. Ist dieser Vorwurf berechtigt?
Aus Sicht der Verbraucherstaaten sind das natürlich Mondpreise, in Anführungszeichen, jedenfalls keine Realpreise, aber die sind insofern durchaus Marktpreise. Ja, wir haben ja die Situation, dass wir im letzten Jahr noch 155 Milliarden Kubikmeter Gas über russische Pipelines bezogen haben. Und da haben wir europaweit eine 90-prozentige Reduzierung. Das heißt, alternativ müssen wir das Gas dann auf dem Weltmarkt einkaufen. Und das ist eben Flüssiggas. Und ohne weiteres können wir nicht 155 Milliarden Kubikmeter Gas als zusätzlicher Akteur auf dem Flüssiggasmarkt einkaufen. So viel gibt kurzfristig der Flüssigmarkt nicht her. Und das heißt, wir können einen Teil zwar dieses Flüssiggases, das nicht über Langfristverträge geregelt ist, dann treten wir in einen weltweiten Bieterwettstreit um die verfügbaren Restmengen ein. Das natürlich auf einem sehr, sehr hohen Preisniveau. Und diese Situation wird sich erst dann auch ändern, wenn die Nachfrage nach so viel Flüssiggas beziehungsweise die Produktion sich entsprechend so ausgeweitet hat, dass der Markt wieder in ein ungefähres Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage kommt. Und das ist so schnell eben nicht zu erwarten.
Jetzt richtet sich die Kritik des Bundeswirtschaftsministers zum Beispiel konkret gegen die USA. Habeck hat darauf verwiesen, dass Europa die nationalen Ölreserven angezapft hat, als in den USA die Ölpreise hochgeschossen sind. Sollten sich die Vereinigten Staaten vor diesem Hintergrund solidarischer zeigen?
Ja, das Problem ist, wir haben es natürlich auf amerikanischer Seite, anders zum Beispiel als in Russland, nicht mit Staatskonzernen zu tun. Die USA sind zum Flüssiggasexporteur erst nach 2015 aufgestiegen und sind heute zum weltweit größten Flüssiggasexporteur auch geworden. Und insoweit kann man natürlich mit den USA dort sprechen und Biden wird das entsprechend auch an die Industrie weiterleiten und auch auf die langfristige Stabilität und den Importbedarf Europas sicherlich hinweisen. Aber wir haben es mit unabhängigen privaten amerikanischen Konzernen zu tun. Und wir haben im Übrigen dieselbe Diskussion auch mit Norwegen.
Die EU sollte nach Ansicht des Ministers ihre Marktmacht bündeln und gemeinsam Energie einkaufen, um sich nicht gegenseitig zu überbieten und die Preise hochzutreiben. Ist das aus Ihrer Sicht realistisch oder ist am Ende jedem einzelnen Land das Hemd näher als die Hose?
Also dieser Vorschlag einer Bündelung einer Markteinkaufsmacht besteht interessanterweise ja schon länger und war unter anderem in den letzten Jahren auch von der Kommission und auch von osteuropäischen Staaten immer wieder ins Spiel gebracht worden, weil wir es mit sehr unterschiedlichen Gasverträgen zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten und Russland hatten. Russland hat diese Gaspreishöhe in den Verhandlungen mit den einzelnen EU-Staaten versucht politisch zu instrumentalisieren. Wir haben das jetzt auch aktuell wieder gesehen, den neuen Gasverträgen mit Serbien und Ungarn, wo man gesagt hat, wir bieten euch ja deutlich günstigeres Gas an, wenn ihr natürlich dann außenpolitisch eine gewisse Loyalität gegenüber Russland zeigt. Und das spiegelt sich auch in der Politik von Serbien und Ungarns deutlich entsprechend wider. Und damit hat Russland immer versucht, die einzelnen EU-Staaten gegeneinander entsprechend auszuspielen. Und wir hatten das Phänomen, dass beispielsweise die baltischen Staaten oder die Ukraine deutlich mehr in den Gasverträgen bezahlt hat, zum Beispiel als Deutschland, obwohl die Distanz und der Transportweg ja wesentlich länger sind. Aktuell würde das natürlich durchaus Sinn machen. Die Frage ist, ob es umgesetzt werden kann und so wie Deutschland sich in der Vergangenheit auch gegenüber der Liberalisierung der Europäischen Kommission, was den Gasmarkt betrifft, äußerst zurückhaltend, wenn nicht widerstrebend verhalten hat und damit sozusagen auch Russland immer in die Hände gespielt hat, diesen Wettbewerb, der daraus entsteht, entsprechend zu verhindern. Aber es gibt auch andere EU-Spieler, die da auch eher reserviert sind. Was Ungarn betrifft, ist das sozusagen naheliegend.
Das heißt, vorerst bleiben die Preise hoch. Am Wochenende will die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission einen Vorschlag zur Gaspreisbremse vorlegen. Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, dass Verbraucher und Unternehmen möglichst bald Klarheit haben?
dass Unternehmen, Politik, aber auch Privathaushalte Klarheit haben, Planungssicherheit haben, ist gerade auch für die Industrie natürlich ganz, ganz wichtig. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir im Moment durchaus einen Verfall der Gaspreise haben. Das höchste Niveau hatten wir am 26. August. Seitdem sind die Gaspreise eigentlich gefallen und dann dauert es auch immer ein bisschen, bis diese Gaspreise entsprechend weitergegeben werden. Aber das Niveau ist natürlich immer noch viel zu hoch und dementsprechend brauchen gerade auch Handwerksbetriebe wie Bäckereien Planungssicherheit und dementsprechend sind die Diskussionen eben notwendig. Entweder brauchen wir eine Gaspreisdeckelung oder aber wir müssten direkte Zuschüsse den Unternehmen und auch den Privathaushalten geben. Die Frage ist halt, was kann vor allem schnell unbürokratisch umgesetzt werden, wenn erst ermittelt werden muss, wie groß der Gasverbrauch beispielsweise von Unternehmen im letzten Jahr oder jetzt aktuell ist, dann ist damit natürlich auch ein riesiger bürokratischer Aufwand verbunden. Die Frage ist dann, ob diese Hilfen wirklich zielgerichtet, auch möglichst nach keinem Gießkannenprinzip, schnell bei den Bürgern entsprechend ankommen.
Danke an Frank Umbach, Experte für Energiesicherheit. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Nach monatelangem Widerstand will Elon Musk jetzt offenbar doch den Kurznachrichtendienst Twitter übernehmen. Im April hatte der Tesla-Gründer noch 44 Milliarden Dollar für die Übernahme geboten. Im Juli hatte Musk die Kaufvereinbarung aber für ungültig erklärt mit dem Verweis auf angebliche Fake-Konten. Dagegen ist Twitter vor Gericht gezogen, möglicherweise der Grund für die neuerliche Kehrtwende in dieser spektakulären Übernahmeschlacht. Bianca von der Au berichtet.
Elon Musk ist laut Wirtschaftsmagazin Forbes mit einem Vermögen von mehr als 265 Milliarden Dollar nicht nur der reichste Mann der Welt. Auf der Nachrichtenplattform Twitter ist er mit mehr als 100 Millionen Followern auch einer der reichweitenstärksten. Eben diese Plattform will Musk kaufen. Nun doch. Nach einigem Hin und Her. Der Kommentar von Marktkenner Robert Halver fällt deutlich aus.
Elon Musk ist ja der Paradiesvogel an den Finanzmärkten. Jeden Tag kommt da irgendeine Überraschung. Jetzt hat er sich wahrscheinlich vor Augen geführt, wenn er bei Twitter nach wie vor Nein sagt, dann bekommt er Probleme mit der amerikanischen Finanzaufsicht.
Die hatte Musk ohnehin schon, nachdem er mehrfach in der Vergangenheit börsenrelevante Tweets abgesetzt hatte, die zu Kursschwankungen bei seinem Unternehmen Tesla und bei Twitter führten. Auf die jüngste Nachricht, dass Musk nun doch zu den im April vereinbarten Konditionen Twitter kaufen will, reagierte die Aktie gestern mit einem Kurssprung von mehr als 20%. Keine Überraschung für die Vizepräsidentin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Michaela Bergdolt.
Die Twitter-Aktie ist sehr zurückgegangen, war ja auf einer Achterbahnfahrt rauf und runter, je nachdem, was Herr Musk über Twitter verlautbart hat. Und jetzt geht sie natürlich auf den Kurs, zu dem er kaufen wird.
Für den Frankfurter Wirtschaftsanwalt Christoph Schallast ist es aber noch längst nicht ausgemacht, dass es bei dem Preis bleiben wird.
Also ich glaube, dass Elon Musk nicht jemand ist, der in Anführungszeichen einfach kapituliert. Von daher wird er jetzt versuchen, doch an dem Preis etwas zu verändern. Zum einen treibt er ja im Augenblick die Aktie nach oben und auf der anderen Seite wird er den Übernahmepreis noch einmal verhandeln wollen. Deswegen hat er ja auch ganz geschickt in sein jetziges Schreiben einige Vorbedingungen eingewoben, die man eigentlich nicht akzeptieren kann.
So verlangt Musk, dass der bevorstehende Prozess gegen ihn abgewendet werde. Das geht aus einer Pflichtmitteilung von Twitter an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Möglich ist, dass der Twitter-Deal auch Auswirkungen auf die Kursentwicklung der Tesla-Aktie haben wird. Analysten sehen die Gefahr, dass Tesla-Großaktionär Musk weitere Anteile auf den Markt werfe, um die Twitter-Übernahme zu finanzieren.
Aus Frankfurt der Bericht von Bianca von der Au. Trotz vieler Störfaktoren hat die Welthandelsorganisation WTO ihre Wachstumsprognose in diesem Jahr auf 3,5% erhöht. Im April hatten die Ökonomen in Genf noch 3% vorhergesagt. Im kommenden Jahr aber trübt sich das Bild deutlich ein. 2023 rechnet die Organisation nur noch mit einem Plus beim Handel von 1%.
Die Lage habe sich beträchtlich verdüstert, sagte WTO-Generaldirektorin Negozio Conjo-Iviala in Genf. Der Welthandel könne sogar schrumpfen, sollte sich die Lage verschlimmern, so die Einschätzung der WTO. Diverse Schocks schwächten die Nachfrage in den großen Volkswirtschaften ab. In Europa ist es vor allem der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die damit verbundene Explosion der Energiepreise. In China leidet die Wirtschaft noch immer unter den strengen Corona-Maßnahmen und in den USA hat die massive Erhöhung des Leitzinses durch die Notenbank Fed die Investitionen zurückgehen lassen. Die Weltwirtschaft steht vor zahlreichen Krisen, sagte die WTO-Chefin. Dazu gehört auch die Klimakrise. Um kurzfristige Probleme bei der Energieversorgung zu lösen, so Ocasio-Cortez, dürften die Regierungen nicht das langfristige Ziel, die Begrenzung des Klimawandels, aus den Augen verlieren. Aus Genf, Katrin Hondl.
Wegen eines Pilotenstreiks fällt morgen mehr als jeder zweite Eurowings-Flug am Flughafen Stuttgart aus. Von 86 vorgesehenen Starts und Landungen wurden 54 gestrichen. Auch am Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden fällt laut einer Sprecherin ein Flug nach Mallorca aus. Hintergrund sind die gescheiterten Verhandlungen über einen Manteltarifvertrag für die Piloten der Lufthansa-Tochter Eurowings. Und damit zur Börse, und dort hat der DAX nach den jüngsten Kurssprüngen heute wieder deutlich nachgegeben. Eine Reaktion auf positive Konjunkturdaten aus den USA.
Bei weiter guten US-Wirtschaftsdaten könnte die US-Notenbank die Zinsen gegen die Inflation weiter anheben, was gegen die Inflation hilft, aber auch höhere Kreditzinsen und Kosten für Unternehmen bedeutet. Der DAX hat etwas mehr als 1% eingebüßt auf 12.517 Punkte. Beim Ölpreis heißt es, das Kundenleid des Herstellers freut. Die Ölallianz OPEC Plus zusammen mit Russland will mit einer Verknappung des Angebotes den zuletzt deutlich gefallenen Preis für Rohöl stabilisieren. Der Preis für die Nordseesorte Brent steigt auf fast 93 Dollar. Jan Plate, ARD Börsenstudio.